DTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Unter dem Eindruck der traurigen Ereignisse in Hochwasserregionen beschäftigen wir uns diesmal mit der Frage, wie denn die Hilfe in Zukunft erfolgen soll. Ist es richtig, wie heute, dass der Staat, also wir Steuerzahler, einspringen? Oder sollten wir in Zukunft ein anderes Modell finden, zum Beispiel durch eine Pflichtversicherung? Vor allem werfen wir auch die Frage auf, ob die staatliche Hilfe, so wie sie heute organisiert wird, wirklich gerecht ist. Dazu führe ich ein Gespräch mit einem Ökonomen, der sich bereits seit Jahren mit der Vorsorge für Hochwasserschäden beschäftigt, mit Dr. Daniel Osberghaus vom ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Zum Abschluss dann, wie immer, einige Hörerfragen. Fangen wir an.
WTO Beyond the Obvious 2.0.
Zweifelsohne haben uns die Bilder aus den Hochwasserregionen alle erschüttert. Es ist dramatisch und bestürzend, was in Deutschland passieren kann. Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Die Fragen der Vorsorge. Warum waren die Ortschaften nicht besser gegen Fluten geschützt? Aber auch die Frage der Warnung. Warum wurden die Bürger nicht vorher vor diesen Ereignissen gewarnt? Sicherlich hätte man durch frühere, konsequente Warnung mehr Menschenleben retten können. Dies sind alles Themen, die nicht für diesen Podcast relevant sind, die aber sicherlich, so hoffe ich, in den kommenden Wochen und Monaten aufgearbeitet werden, um daraus für zukünftige ähnliche Situationen Lehren zu ziehen. Denn eines ist klar, wir müssen uns auf jeden Fall besser aufstellen, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Vorerst geht es aber um die Hilfe für die Betroffenen.
Denn die Menschen, die wir heute getroffen haben, die waren voller Zuversicht. Aber die haben gesagt, wir kommen nicht über die nächsten Tage.
Und hier geht es darum, dass auf der einen Seite unbürokratisch Soforthilfe ausgezahlt wird.
Ich glaube, Sachspenden sind viele angekommen, genügend. Jetzt wird Solidarität auch mit Geldspenden gebraucht.
Und dann wird es einen zweiten Teil geben. Und darüber werden wir auch mit den Ministerpräsidenten aller Bundesländer sprechen. Über einen Aufbauplan.
Das wird viele Milliarden beanspruchen. Und das wird eine Aufgabe sein, in diesem Jahrzehnt hier weiterzumachen. Und ich würde mir auch wünschen, wenn wir das in allen deutschen Bundesländern schaffen, dass wir eine solche Klimaanpassungspolitik gemeinsam anpacken.
Wir alle sollten solidarisch sein und helfen. Und wie groß Hilfsbereitschaft ist, sieht man ja auch daran, dass viele Bürger gespendet haben für die Opfer. Und das ist genau das Richtige. Das ist unstrittig das Richtige und das sollte im Fokus stehen. Und dennoch versuche ich im heutigen Podcast eine Gratwanderung auch gemeinsam mit meinem Gesprächspartner. Denn wir müssen uns die Frage stellen, wie es denn in Zukunft sein soll, wenn solche Ereignisse deutlich häufiger auftreten sollen, so zumindest einige Klimaforscher. Dann ist die Frage, können wir in Zukunft diese Ereignisse wieder genauso bewältigen wie heute, indem der Staat dann, die Politiker an der Spitze dieses Staates, dann sagen, jawohl, ein großes Ereignis, wir müssen jetzt helfen. Oder sollten wir eine andere Lösung haben, eine Situation also finden, wo es nicht davon abhängt, dass man zum richtigen Zeitpunkt eine Flut hat, nämlich kurz vor einer Wahl, sondern dass den Bürgern immer geholfen wird in so einer Situation. Und das ist eben das Thema, was wir heute versuchen anzugehen, um für die Zukunft Lehren zu ziehen, angesichts dieser sehr traurigen und bestürzenden Bilder. Im April diesen Jahres hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, was ich nicht mit einem sehr guten Timing rückblickend gesehen, ein Gutachten vorgelegt, wonach deutschlandweit ungefähr 12% aller erfassten 22 Millionen Adressen in einer stark Hochwasser- und Starkregen gefährdeten Gruppe liegen. Und immerhin 66% der erfassten Gebäude lagen in einer mittleren Risikokategorie und nur 23% lagen in einem Bereich mit geringer Gefährdung. Und diese Studie war eigentlich sehr zutreffend, denn sie hat zum Beispiel gesagt, dass Wuppertal ein sehr hohes Risiko hat, das höchste Risiko hat. Und wir haben ja gesehen, wie stark auch Wuppertal in dieser Flut getroffen wurde. Und da fragt man sich natürlich, wenn es diese Zahlen gibt, wenn wir also wissen, wie groß die Gefährdung ist, wenn wir auch vor allem wissen, wo die Gefährdung ist, warum man nicht entsprechend besser vorsorgt. Und vor allem, wie man das versichern kann. Denn der Verband der Versicherungswirtschaft weist darauf hin, dass man in der Tat sich gegen diese Elementarschäden versichern kann, dass aber weniger als die Hälfte der deutschen Haushalte das auch getan hat. Und was man dann erkennt ist, zum einen liegt es an Informationsdefiziten. Viele Bürger denken, sie seien versichert, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und zum anderen, auch das ergeben Umfragen, wissen wir aber, dass auch einige Bürger, eine nicht zu kleine Gruppe, darauf setzt, im Falle der Fälle eben von staatlicher Seite Hilfen zu bekommen und deshalb bewusst keine Versicherung abschließt. Das kann man jetzt so als gegeben hinnehmen oder man kann die Frage aufwerfen, ob wir nicht für die Zukunft gerichtet ein besseres Modell brauchen, was gerechter ist und was besser funktioniert. Und wie das aussehen könnte, dazu führe ich ein Gespräch mit Dr. Daniel Osberghaus nach einer ganz kurzen Pause.
Sie wissen, wir von Beyond the Obvious sind immer für innovative und smarte Apps zu haben. Daher freuen wir uns, Ihnen den Partner der heutigen Episode vorstellen zu können, den digitalen Versicherungsmanager Clark. Denn Versicherungen können kompliziert sein, aber Clark schafft Abhilfe. Nicht nur, dass Sie all Ihre Versicherungen übersichtlich in der App auf dem Smartphone sehen. Clark bewertet jeden Vertrag und vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern. Dabei übernimmt Clark das Mandat Ihrer eingetragenen Versicherungen und stellt Ihnen damit kompetente Versicherungsexperten zur Seite, die Sie via Telefon, E-Mail und Live-Chat schnell und unkompliziert beraten und Ihnen helfen, Ihre Versicherungssituation einfach und innovativ zu verbessern. Die Registrierung erfolgt in nur wenigen Klicks über die App oder Website. Dabei gibt es für alle BTO-Hörer einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Laden Sie dafür die Clark-App auf Ihr Smartphone oder besuchen Sie direkt die Website clark.de oder goclark.at. Bei der Registrierung geben Sie den Gutscheincode BTO ein. Sie müssen keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Laden Sie einfach die existierenden hoch. Die Teilnahmebedingungen finden Sie bei uns in den Shownotes.
Daniel Osberghaus hat Wirtschaftswissenschaften an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg studiert und ist seit 2009 beim Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung für Umwelt- und Ressourcenökonomik sowie Umweltmanagement zuständig. Hier befasst er sich schwerpunktmäßig mit der ökonomischen Analyse der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, unter anderem im Kontext der Hochwasservorsorge und Naturgefahrenversicherung. Weiterhin untersucht er die Effekte von Extremwetter und Naturkatastrophen auf ökonomisches Verhalten und Präferenzen. Seine empirischen Analysen basieren vor allem auf umfangreichen Panelbefragungen unter privaten Haushalten in Deutschland.
Sehr geehrter Herr Dr. Osberghaus, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Stelter.
Herr Osberghaus, Sie haben im Jahr 2016 schon sowas geschrieben, so sinngemäß, angesichts der Starkregen- und Hochwasserrisiken sollten wir dringend mehr private Vorsorge fördern und der Staat und die Politik müssten da handeln. 5 Jahre weiter könnte man wahrscheinlich dasselbe sagen, oder?
Ja, vermutlich schon. Also wir sind jetzt 5 Jahre weiter, aber was vielleicht auch besonders wichtig ist, wir sind jetzt gerade 5 Tage oder so nach einem ganz schlimmen Hochwasserereignis. In dieser Lage sprechen wir natürlich darüber. Dieses Ereignis hat zu vielen Toten geführt, zu viel menschlichem Leid. Und das ist der Kontext, in dem wir hier erstmal reden. Nichtsdestotrotz geht auch hier jetzt aus ökonomischer Sicht darum, wie man langfristig für solche Ereignisse eine bessere Vorsorge organisieren kann. Und das war und ist Thema meiner Forschung, auch damals 2016 schon gewesen.
Ich glaube, ein wichtiger Hinweis, ich glaube, wir werden jetzt in der Tat ökonomisch auf das Ganze blicken, wir werden über Anreize sprechen, aber wir wollen natürlich angesichts der Tatsache nicht das menschliche Leid verdrängen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch keine Vorwürfe bekommen, weder Sie noch ich, dass wir das Thema auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, es ist dramatisch, was da passiert ist. Wir können auch darüber philosophieren, ob der Staat hier und da hätte besser vorsorgen können. Ich glaube, es ist nicht unsere Fachgebiet, das lassen wir jetzt mal so stehen, sondern andere sich darüber Gedanken machen. So, mir geht es wirklich jetzt vorausblickend, vorausschauend, wenn wir wirklich vor Szenarien stehen, wo eben wir häufiger mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen das so, andere sagen, schauen Sie, Bundesumweltamt hat über 100 Jahre keinen Trend gefunden, das ist zunehmend mit Starkregen und Hochwasser, andere sagen, das kommt vielleicht in Zukunft doch. Wie sollen wir damit umgehen? Weil es ist ja so, wir haben das Risiko, ist bekannt. Wir sehen immer wieder dann die Bilder, Politiker mit Gummistiefeln und die sagen, wir retten sofort, wir handeln sofort, was emotional total verständlich ist. Aber wie wirkt das dann im Hinblick auf die Risikovorsorge der Menschen? Ist das ein Thema, wo wir sagen, da haben wir Handlungsbedarf?
Und langfristig haben wir auf jeden Fall Handlungsbedarf in die Richtung, dass wir bessere Vorsorge organisieren, die ohne diese staatlichen Nothilfen und Wiederaufbauhilfen auskommen kann. Also zurzeit ist der Staat allerdings ganz klar in einem Dilemma des Samariters, das heißt es ja, dass aktuell Leute in Not sind, unverschuldet in Not gekommen sind und der Staat hier eingreifen muss, auch soll. Das ist gar keine Frage, ganz in der aktuellen Notlage. Allerdings schafft er damit natürlich keine Anreize für die Eigenvorsorge für die Zukunft, um vorsichtig zu formulieren. Es geht jetzt auch, wie gesagt, darum, für die Zukunft eine Vorsorgeinstitution einzurichten, die da die bessere Anreize für die Eigenvorsorge liefert, die auch den Staat in die angemessene Verantwortung nimmt. Genau, aber aktuell ist der Staat, wie gesagt, in einem Dilemma und muss eigentlich dafür sorgen, dass aktuell geholfen wird und gerettet wird.
Dann schauen wir mal ganz kurz auf die Ist-Situation. Wir beginnen mit dem privaten Haushalt. Private Haushalt, also Hauseigentümer. Wie ist es eigentlich in Deutschland? Sind die meisten versichert oder sind die Menschen nicht versichert?
Also in Deutschland sind derzeit ungefähr 46% der Wohnungen oder Haushalte gegen Hochwasserschäden versichert. Das ist dann ein Zusatzbaustein im Rahmen der Wohngebäudeversicherung. Also die normale Wohngebäudeversicherung deckt Feuer- und Sturmschäden vor allem ab, auch Hagel, aber eben nicht Hochwasser standardmäßig. Das muss der Kunde extra dazu buchen. Das kostet je nach Risikoklasse, fängt das an bei auch 100 Euro im Jahr, fängt es an, also bei den Niedrigrisikoklassen. Wenn dann so ein schlimmes Ereignis wie jetzt passiert, dann merken erstmal viele Haushalte, oh, meine Versicherung hat das ja gar nicht in der Deckung mit drin. Das wissen wir aus unseren Befragungen am ZTW. Wir befragen Haushalte, ob sie versichert sind gegen Hochwasser und wir befragen ein repräsentatives Haushaltssample. Wir können das mit den Marktdaten vergleichen und kommen dann auf Antwortraten von 70-80% der Hauseigentümer, die sagen, ja, wir sind gegen Hochwasser versichert. Und de facto sind es, wie gesagt, nur 46%. Also erstmal gibt es da sozusagen eine Versicherungsillusion. Die Leute denken, sie sind gegen Hochwasser versichert und merken dann schlimmstenfalls im Schadenfall erst, dass es nicht so ist.
Ich glaube, wir müssen, glaube ich, ergänzen, es ist, glaube ich, nicht nur Hochwasser, auch Starkregen, nicht? Weil, ich sag mal, Hochwasser, denke ich ja, wenn ich jetzt in Berlin in der Stadt wohne, fernab eines Flusses, habe ich ja trotzdem dieses Risiko. Ich habe das Risiko, Starkregen, Kanalisation tritt über, mein Keller läuft voll. Dann wäre ich ja auch nicht versichert, wenn ich diese elementare Schadenversicherung nicht hätte. Ich glaube, das müssen wir nochmal ergänzen. Ja. Also Sie sagen, im ersten Schritt sagen Sie, wir haben 46%, die sind versichert, aber wir haben 70%, die denken, sie seien versichert. Also es gibt erstmal so eine Art Informationslücke. Und kann man diese Informationslücke nicht irgendwie schließen? Ich meine, sollte die Versicherung jeden anschreiben und sagen, Achtung, du bist nicht? Oder
ja, das ist natürlich die erste Idee, die einem da kommt. Und das ist tatsächlich auch gemacht worden in vielen Bundesländern. Und es gibt Aufklärungskampagnen in der Zusammenarbeit zwischen dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, und den Bundesländern, den Regierungen der Bundesländer und Verbraucherzentralen. Ja, hier ist tatsächlich eine empirische Frage, was hat das denn geholfen? Also wir haben das auch mal untersucht am ZTW. Wir haben die Versicherungsdeckung verglichen, auch den Anstieg der Versicherungsdeckung. Also es gibt tatsächlich über die Zeit betrachtet einen Anstieg. Das war vor 20 Jahren noch nicht so hoch wie heute. Aber der Anstieg in den Bundesländern, wo diese Aufklärungskampagnen durchgeführt wurden, war, wenn überhaupt, nur marginal und nicht signifikant höher als in den Ländern, die das bisher nicht gemacht haben. Also eine Schlussfolgerung ist, Aufklärungskampagnen sind natürlich erstmal ein erster naheliegender Schritt und werden auch gemacht, allerdings bisher mit nicht ausreichendem Erfolg. Also 46% Versicherungsdeckung reicht nicht aus, um eine Gesellschaft resilient gegenüber schlimmen Ereignissen wie den jetzigen zu machen.
Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Also 70%, ich runde jetzt mal, denken Sie seien voll versichert, es sind aber unter 50%. Und man klärt die Menschen auf, aber der Wert geht nicht Richtung 70, sondern bleibt immer noch unter 50. Ja. Das heißt, nach der Aufklärung entscheiden die Hauseigentümer oder die Verantwortlichen bewusst, sich nicht zu versichern.
Oh, das kann ich so nicht sagen.
Sagen Sie jetzt nichts, aber ich würde es doch sagen. Ich meine, wenn ich aufgeklärt wurde und ich bin nicht versichert, dann sage ich doch, ich bin nicht versichert, okay, ich bin nicht versichert, ich ändere es ja nicht. Dann ist doch die Frage, warum nicht?
Ja, genau. Also erstmal, wir wissen nicht, wie viele Leute erreicht wurden und dann bewusst gesagt haben, ich versichere mich aber trotzdem nicht.
Ihrer Punkt, ja.
Unstrittig, es gibt diese Leute, die Bescheid wissen, auf jeden Fall. Es gibt einen Anteil von Haushalten, die wissen, ich habe jetzt hier keinen Hochwasserschutz und könnte mich aber versichern. Vielleicht haben sich auch manche sogar schon informiert, was es für ihren Fall kosten würde. Und dafür gibt es verschiedene Gründe natürlich, warum tun sie das nicht. Also wir reden jetzt von den Leuten, die darüber Bescheid wissen und dann diese Hürde des Unwissens schon mal überwunden ist. Genau. Dann gibt es natürlich den Faktor, dass es so ein kleines Risiko, zumindest in der Wahrnehmung, alle 200 Jahre oder seltener vielleicht bei den günstigen Versicherungsprämien, das betrachte ich nicht. Ja, da gibt es auch ökonomische Theorien in der Verhaltensökonomie. Sehr niedrige Risiken werden erstmal ignoriert. Dann wird das erstmal ausgeblendet und gesagt, dass 200 Jahre lebe ich sowieso nicht, dann mache ich das erstmal nicht. Dann gibt es weitere Gründe, die dazu führen können. Ja, ein Faktor ist auch nach vielen empirischen Studien die Erwartung, dass der Staat oder jemand anderes im Zweifelsfall eintreten wird. Und wenn Schaden eintritt, dann dieser Schaden erstattet wird, vielleicht von der Regierung zum Beispiel. Das betrifft in Deutschland nach unseren Studien einen moderaten Anteil der Bevölkerung, so schwankt so ein bisschen zwischen 12 und 20% der Haushalte, die in Befragungen angeben, ich glaube, wenn ich betroffen bin vom Hochwasser, dann bekomme ich Hilfe vom Staat. Wer das erwartet, der hat eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, eine eigene kostenpflichtige Versicherung abzuschließen.
Ja, vor allem, weil ich glaube, ich habe bei Ihnen gelesen, dass diejenigen, die, oder wenn Rettungsaktionen des Staates kamen, dass immer denen geholfen wurde, nicht versichert waren. Also eigentlich wurden diejenigen, die versichert waren, so gesehen ja fast bestraft, weil die haben die Versicherungsprämie bezahlt und haben vom Staat nichts bekommen. Und diejenigen, die Versicherungsprämie sich gespart haben, die wurden dann vom Staat gerettet. Zumindest in der Vergangenheit war das so.
Das war in der Vergangenheit so, aber es ist auch echt schwierig, das in diesem Dilemma, wo der Staat gerade ist, irgendwie anders hinzukriegen. Also man müsste jetzt irgendwie das Versicherungsverhalten belohnen für die Leute, die jetzt ihren Schaden nicht vom Staat, sondern von der Versicherung erstattet bekommen. Aber die Versicherung zahlt ja schon annähernd 100% des Schadens. Wenn sie dann noch mit Belohnung bekommen vom Staat in Form eines Anteils, dann würde man schnell bei über 100% Schadensersatz landen. Und das möchte ja auch keiner.
Ich meine, ich habe gelesen, die Ministerpräsidenten haben vor einigen Jahren eigentlich beschlossen, dass es keine Fluthilfen mehr geben soll. Ich meine, ich war irgendwie mal ein Beschluss, aber der hat sich nicht rumgesprochen, oder? Weil letztlich die Empirie spricht da dagegen. Weil wenn wir heute die Nachrichten verfolgen, ist es ja so, wenn man an den Beschluss von 2017 anknüpfen würde, müssten wir heute sagen, wir helfen nicht. Und trotzdem überbieten sich ja gerade die Politiker mit den Angeboten an finanzieller Hilfe.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für dieses Dilemma. Die Politik kann nicht glaubwürdig vermitteln, dass sie nicht retten und helfen wird in der derzeitigen Situation. Wir haben über die Hälfte der Haushalte nicht versichert, aus unterschiedlichen Gründen. Nebenbei, wir hatten gerade die Gründe, warum wir nicht versichert sind. Da gibt es auch natürlich auch Haushalte, die kein Angebot bekommen. Darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Das ist ein weiterer Grund. Mhm. Aber es gibt eben jetzt hier tatsächlich über die Hälfte der Haushalte, die keinen Versicherungsschutz haben. Die Politik kommt jetzt aus der Lage, derzeit nicht heraus zu helfen, egal was sie vorher versprochen hat und was sie vorher angekündigt hat.
Liegt aber auch am Wahlkampf. Nicht? Ich glaube, wenn das vor 2 Jahren passiert wäre, dann hätten die vielleicht Pech gehabt. Oder ist es wahrscheinlich immer ein Thema, also man muss quasi Glück im Unglück haben. Das heißt, man muss die Flut haben zum Zeitpunkt, wo Wahlen stattfinden. Aus Sicht des Betroffenen.
Ja, man könnte es so vielleicht ausdrücken. Also es ist trotzdem noch immer noch kein Glück, das man hat. Allerdings, es gibt viele Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahren, wo keine staatlichen Hilfen geleistet worden sind. Entweder weil es zu klein war, weil es einfach sehr lokal nur war und keine überregionale mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, damit auch keinen politischen Druck gegeben hat, auf die Politiker hier im großen Maßstab zu helfen. Oder ja, und andere Studien aus den USA zeigen auch verlässlich, dass die Hilfen dann im Regelfall höher ausfallen, wenn Wahlen anstehen oder wenn es in den USA, in den Swing States zum Beispiel, zu Katastrophen kommt. Also wenn es politisch opportun ist, hier Bürger zu unterstützen, dann wird das eher getan. Das ist jetzt für Deutschland, kann ich das jetzt nicht aus der Empirie bisher bestätigen. Wir hatten allerdings jetzt die letzten 2 oder mit dem diesjährigen Hochwasser dann 3 große Hochwasser, die alle vor Bundestagswahlen stattgefunden haben und wo immer auch Milliardenhilfen dann gezahlt wurden. Das lässt vielleicht ein bisschen Schluss zu, aber wir haben das Gegenbeispiel jetzt auch noch nicht gehabt. Ein großes Ereignis, was nicht im Wahlkampf stattfand, hat
für uns. Also insofern, die anekdotische Evidenz spricht dafür, wir können es aber nicht ganz genau beweisen.
Ja, genau. Aber ich möchte darauf nochmal das betonen. Also es gab relativ viele 1000 Haushalte in den letzten 10, 20 Jahren, die die gleichen Schäden erlebt hatten, oder ja, also es sind wahrscheinlich nicht so viele Häuser komplett weggeschwemmt worden wie jetzt in diesem Fall. Allerdings Hochwasserschäden im Erdgeschoss, im Keller, in Tiefgaragen und so weiter gab es über die Jahrzehnte immer wieder in Deutschland. Und nur in bisher 3 Fällen hat der Bund dann Staatshilfen gezahlt. Das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Ungerechtigkeit, weil es doch wieder Haushalte gibt, die den gleichen Art von Schaden erlebt haben, in den gleichen Rahmenbedingungen eigentlich, und dann aber die mediale Aufmerksamkeit nicht da war, um staatliche Hilfen zu forcieren.
Genau, bevor wir auf die Schlussfolgerung rauskommen, Sie haben auch einen Vorschlag, was man machen sollte, möchte ich vielleicht ganz kurz einen Blick werfen auf die Rahmenbedingungen. Was eine ist ja, ich nehme an, ich habe einfach ein Haus, das Haus gibt es seit ein paar hundert Jahren, das ist in der Flussnähe gebaut worden und ich bin halt regelmäßig Opfer oder alle 100 Jahre Opfer von einem Jahrhunderthochwasser. Und dann gibt es aber auch doch die Zersiedelung des Raumes. Es gibt dann irgendwo, dass dann irgendwelchen Auen gebaut wird, wo früher nicht gebaut wurde. Es werden Flüsse begradigt. Es werden also von den Kommunen ja auch Maßnahmen ergriffen, die eigentlich das Risiko erhöhen. Es kann auch sein, dass Sie jetzt sagen, nee, das ist nicht mein Forschungsgebiet. Aber eigentlich haben wir doch da ein Dilemma. Die Kommune möchte vielleicht mehr Bauland ausweisen, um die Bürger in der Kommune zu halten, um Steueraufkommen zu erhöhen. Sie möchte vielleicht Gewerbegebiete ausweisen. Kiesgruben bauen war jetzt auch ein Thema. Wie ist das denn da? Ich meine, ist es bei den Kommunen auch so, dass die sagen, naja, der kurzfristige Ertrag ist uns wichtiger als die Verhinderung langfristiger Schäden?
Ja, tatsächlich ist das nicht ganz genau mein Forschungsthema, das stimmt. Allerdings, es gibt zum Beispiel in den USA ein ganz nettes Instrument, was tatsächlich Anreize für Kommunen zur öffentlichen Vorsorge setzt. Das nennt sich Community Rating System. Da bekommen dann die Kommunen von der Bundesbehörde Punkte zugeteilt und werden sozusagen bewertet, wie stark sie Vorsorge betreiben und auch Eigenvorsorge der Bürger fördern. Je mehr Punkte diese Kommunen bekommen, desto geringer sind die Prämien für die Bürger in den Kommunen für eine staatliche Hochwasserversicherung. Also nebenbei, auch in den USA ist es keine freie Hochwasserversicherung, sondern eine staatliche subventionierte Hochwasserversicherung. Und die gewährt dann Prämiennachlässe in den Kommunen, die sich bemühen für Vorsorge. Dass so ein ökonomisches System, Anreizsystem gibt es in Deutschland meines Wissens bisher nicht. Vielleicht interessieren sich jetzt auch viele Bürger dafür, was vor ihrer Haustür denn die Kommune macht, um solche Schäden zu verhindern. Das wäre gut, und dann auch nachzufragen. Aus meiner persönlichen begrenzten Wahrnehmung in dem Fall ist da bisher wenig Druck gekommen oder wenig Interesse gewesen. Die Kommune müsste eigentlich sagen, wir schützen hier dieses Gebiet für ein Ereignis, was alle 50 Jahre auftritt. Es kann aber durchaus passieren, dass ein schlimmeres Ereignis kommt. Für den Fall müsst ihr euch bitte versichern oder andere Vorsorgemaßnahmen treffen. Und diese Kommunikation, die so in dem, eigentlich kann die Kommune es vielleicht auch klarer machen in manchen Fällen, weil sie ja die Vorsorgemaßnahmen vor Ort trifft. Und diese klare Kommunikation fehlt aus meiner Sicht manchmal. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz mein
Thema. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich es gefragt habe, weil Sie haben ja doch einen interessanten Aspekt reingebracht, weil Sie haben ja was gesagt im Prinzip. Es gibt einen ökonomischen Anreizmechanismus in den USA, der da lautet, wenn eine Kommune gut geratet ist, weil sie entsprechende Vorsorge macht, müsst ihr alle weniger für eure Vorsorgeversicherung zahlen, die verpflichtend ist. Da kommen wir jetzt ja auf die Versicherungsfrage sowieso.
Ja, die ist nicht verpflichtend in den USA. Die ist zwar staatlich organisiert und auch subventioniert, aber es gibt dort keine Pflicht. Aber genau.
Aber generell, vielleicht schauen wir mal aufs Ausland. Also wir haben in Deutschland das System, eigentlich müsste die Bürger privat vorsorgen, weniger als 50% tun es. Und ich betone mal, es ist ja nicht nur Hochwasser, es ist auch Starkregenereignisse. Also weniger als 50% tun es. Wir haben festgestellt, das liegt zum einen daran, dass sie denken, sie wären es, aber sie sind es faktisch nicht. Aber es liegt auch daran, dass sie sich darauf verlassen, dass sie im Zweifelsfall vom öffentlicher Hand, vom Staat gerettet werden, finanziell unterstützt werden. Und diese Vermutung hat zumindest bei Großereignissen vor Bundestagswahlen ganz gut funktioniert. Letzte Konsequenz heißt, alle Steuerzahler zahlen. Das wollen wir ja auch mal auf den Punkt bringen. Also letzte Steuerzahler sind ja die Versicherung, die implizit. Ich habe eine implizite Versicherung durch die Steuerzahler. Wie ist es denn woanders organisiert? Gibt es denn irgendwo, wo Sie sagen in der Welt, das ist eigentlich ein sehr gutes System, an dem sollten wir uns orientieren?
Also es gibt eigentlich in ganz Europa und in den USA sehr viele verschiedene Systeme. Das ist erstmal vielleicht interessant zu wissen. Es gibt nicht das eine System für Hochwasserversicherung. Es gibt auch aus meiner Sicht nirgendwo das perfekte System. Aber ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was es so gibt. Genau, in Frankreich haben wir es in ein relativ solidarisches System. In dem Sinne, jeder Bürger muss sich versichern, ist bei einer staatlichen Rückversicherung dann auch rückversichert. Und jeder Bürger zahlt die gleiche Prämie, egal in welchem Gebiet, Hoch- oder Niedrigrisiko, man lebt. In Österreich gibt es ein ganz interessantes System, das nennt sich Katastrophenfonds. Hier ist vorab ein steuerfinanzierter Fonds eingerichtet, der damit von Steuermitteln unterhalten wird. Und das Interessante und Wichtige aus meiner Sicht ist hier, dass hier vorab Planungssicherheit besteht für den Hauseigentümer. Er weiß nämlich, ich bekomme im Schadensfall so und so viel Prozent aus diesem Fonds erstattet. Das ist so in der Größenordnung zwischen 20% und 30%. Also es ist nicht unbedingt sehr viel. Und deswegen gibt es dann weiterhin den privaten Versicherungsmarkt in Österreich, wo man sich dann auch weiterhin versichern kann über das, für das, was darüber hinausgeht. In der Praxis läuft das nicht ganz so gut in Österreich, muss man sagen, weil dort die Versicherungsdichte bei diesem privaten Markt dann noch geringer ist als bei uns. Aber aus meiner Sicht ganz wichtig ist diese Planungssicherheit dort und hoffentlich dann auch die Glaubwürdigkeit von politischen Ankündigungen, weil Sie ja sagen können, es gibt auf jeden Fall existenzsichernd schon mal 20% des Schadens auch für jeden Bürger, weil das aus Steuermitteln vorab bereitgestellt wurde dafür. Dann gibt es im Vereinigten Königreich noch ein ganz interessantes System. Da ist es auch keine Versicherungspflicht, sondern es gibt dort Versicherungsverträge, die haben alle oder fast alle typischerweise oder fast immer die Hochwasserdeckung mit drin. Das heißt, wenn man einen Versicherungsvertrag zum Beispiel für diesen Hauskredit braucht, dann muss man dort auch Hochwasserdeckung mitkaufen. Die Frage ist immer, wie kriegen die Versicherer das denn kostendeckend hin, auch in Hochrisikogebieten? Und da haben die Versicherer sich dort zusammengetan und ein privates Rückversicherungssystem aufgebaut. Flat Re nennt sich das. Und dort gibt es dann einen Risikoausgleich zwischen den niedrigen und Hochrisiken und sogar auch noch einen Einkommensausgleich zwischen den einkommensschwachen und einkommensreichen Haushalten. Das ist dann auch nochmal staatlich befördert für die Fälle, wo es sehr schlimme Ereignisse gibt. Also die Privatversicherung hat gesagt, bis zu 200 jährlichen Ereignissen kriegen wir so privat hin mit diesem System. Darüber hinaus brauchen wir Zusagen vom Staat, dass er dann in den extremen Katastrophen auch eintritt.
Genau, wenn man der Staat wird wahrscheinlich in jedem Modell irgendwie so der Rückversicherer letzte Instanz sein müssen.
Ja, genau. Also es gibt in gar keinem Land, Industrieland in Europa oder USA einen Versicherungsmarkt gegen Hochwasser, der letztendlich ganz ohne staatliche Intervention oder Unterstützung auskommen würde. Weil immer entweder ist der Staat irgendwie schon vorab institutionalisiert beteiligt. Ich persönlich befürworte das eher, weil man dann vorab weiß, worauf kann ich mich verlassen und was kann ich erwarten. Oder es ist so wie in Deutschland mit relativ viel Unsicherheit behaftet und der Staat dann eingreift, wenn es zu großen Ereignissen kommt, die auch noch mediale Beachtung finden oder vielleicht vor Wahlen stattfinden. Und dann ist das ad hoc und unsicher, aber es ist eben doch auch eine staatliche Beteiligung aus Steuermitteln finanziert.
Jetzt haben wir ja demnächst Bundestagswahlen, deshalb haben wir zurzeit die Hilfsangebote der Politiker. Aber nach der Bundestagswahl wäre es doch eigentlich Zeit, wenn wir aus der Vergangenheit lernen würden und würden uns für die Zukunft besser aufstellen. Ich meine, letztlich Ihre Arbeiten, Sie arbeiten ja seit Jahrzehnten fast schon an diesem Thema, seit einem Jahrzehnt. Da würde ich doch sagen, Sie haben auch schon Vorschläge gemacht. Wir haben ja, die möchte ich gerne eingehen, weil ich finde die sehr spannend, weil wir haben auch so ein paar Zielkonflikte. Zum einen wollen wir gerne, dass die Leute sich versichern, damit es nicht der allgemeine Steuerzahler übernimmt. Darüber hinaus wollen wir ja auch Gerechtigkeit haben, damit nicht nur diejenigen, die das Glück haben, in Anführungsstrichen, vor Bundestagswahlen Katastrophen zu erleben, dass nicht nur denen geholfen wird, sondern auch allen Leuten, die eben es bei kleineren Ereignissen machen, die nicht so mediale Aufmerksamkeit gewinnen. Wir wollen gleichzeitig natürlich auch nicht irgendwie auf Dauer subventionieren, wenn jemand bewusst in einem Hochwassergebiet baut, sagen wir mal. Das wäre ja auch so eine Frage, weil wenn der eigentlich nicht versicherbar wäre, Sie haben es angedeutet, vielleicht sagen Sie dazu noch was, dass ja einige keine Versicherung bekommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, der Anteil wäre sehr gering von Leuten, die keine Versicherung bekommen, wahrscheinlich ist Versicherung sonst teuer. Aber wir wollen doch eigentlich einen Anreiz geben, so wie vorher in den USA bei den Kommunen, dass die Kommunen Vorsorge treffen, wollen wir doch eigentlich einen Anreiz geben, dass der Privatmann auch Vorsorge macht, Rücklaufklappen einbaut und ähnliches. Gleichzeitig wollen wir eine Absicherung haben, damit man eben nicht den Steuerzahler zur Kasse bittet. Was wäre ein Modell, welches diese verschiedenen Ziele unter kombinieren kann zu einer Lösung?
Also es gibt ja den Vorschlag der Pflichtversicherung. Das wäre natürlich ein erstmal sehr weitgehendes Mittel, das Dilemma des Samariters zu umgehen, indem man allen Leuten vorschreibt, sie müssen sich jetzt gegen das Hochwasserrisiko versichern. Da kann man dann überlegen, ob man dann einen Risikotransfer einführt zwischen den niedrigen und hohen Risiken, weil die hohen Risiken, so eine Innenstadt wie Passau, statistisch alle 10, 20 Jahre überschwemmt, wird zu nicht zu ökonomisch darstellbaren Preisen risikobasiert versichert werden können. Das sind zu hohe Prämien. Deswegen ist immer die Frage, wie geht man mit den hohen Risiken um? Und ja, zurzeit haben wir implizit auch eine Verteilung von der Gesellschaft zu den hohen Risiken in der Pflichtversicherung mit einem Risikoausgleich zwischen niedrigen und hohen Risiken. Wäre das dann explizit abgebildet und innerhalb des Versicherungsmarktes vor allem abgebildet und nicht innerhalb des Staatshaushalts oder Steuermittel?
Gut, dann würde ich jetzt einhaken, okay, es gibt also eine Umverteilung, aber bei der Altstadt von Passau, ich kenne die Altstadt von Passau jetzt nicht, aber ich nehme an, sie ist sehr schön, sie ist historisch gewachsen, da gibt es ja auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse, dass man so eine Kulturlandschaft so erhält. Aber nochmal, wenn jemand jetzt in irgendwo in den Elbauen, die nie bebaut waren, die eigentlich dazu dienten, eben für Hochwasser, Überflutungsreserven zu sein, wenn jetzt jemand dort baut, dann tue ich mich ein bisschen schwer damit, dass die Gemeinschaft das finanziert.
Das stimmt. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Also es gibt diesen Grund, dass man das aus kulturellen Gründen vielleicht in manchen Fällen behalten möchte. Aber Neubauten in Überschwemmungsgebieten, ja, das geht nicht. Das sollte man auf keinen Fall machen. Also Klimawandel führt ja auch dazu, dass eher mehr Gebiete davon betroffen sind oder auch höhere Überschwemmungshöhen dann oder Durchzugsgeschwindigkeiten vom Wasser da stattfinden. Und das ist ein Thema, das geht gar nicht, dass in solchen Gebieten, die jetzt schon bekannt sind als Überflutungsgebiet, dann noch Neubauten ausgewiesen werden.
Also Sie haben gesagt, im Prinzip der erste Schritt ist, wir sagen, wir haben eine Pflichtversicherung. Die Pflichtversicherung hat eine Umverteilungskomponente von geringen zu höheren Risiken. Soweit verstanden erst einmal. Aber das kann es ja nicht sein, weil damit habe ich ja erstmal den Status quo zementiert und dann muss ich halt alle 10 Jahre Passau wieder sanieren. Das ist ja, kann man wollen, aber wird es nicht überall wollen. Also genügt das als Pflichtversicherung oder gibt es weitere Komponenten, die Sie für wichtig halten würden?
Also wenn man ein bisschen Schritt zurückgehen will und diese weitestgehende Möglichkeit der Pflichtversicherung ein bisschen abschwächen will, dann könnte man überlegen, eine Basispflichtversicherung zu definieren. Also denn bei einer normalen Pflichtversicherung ist ja der gesamte Schaden dann erstmal abgedeckt durch die Gesellschaft. Und es geht aber doch eigentlich aus staatlicher Sicht um eine Existenzsicherung der Betroffenen. Es geht ja nicht darum, das Haus am See wieder vollständig aufzubauen und womöglich noch an gleicher Stelle mit gleichem Risiko. Und das betrifft dann auch wertvolle und hochwertige Gebäude, die dann aus diesem System mit wieder aufgebaut werden. Wenn man das umgehen will, dann kann man überlegen, eine Basispflichtversicherung einzuführen, wo ein Sockelbetrag oder ein Teilbetrag von vielleicht 50% oder so in der Größenordnung nur durch diese Pflichtversicherung abgedeckt ist. Und wer mehr von seinem Haus versichern möchte, kann das dann weiterhin auf dem privaten Markt tun. Das wäre eine Möglichkeit, die man sich vielleicht mal überlegen kann. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, relativ weichere Möglichkeiten und die ganz wenig in ein bestehendes System eingreifen, zum Beispiel über Nudging, also über Verhaltensanreize nochmal versuchen, mehr zu erreichen. Eine Möglichkeit ist das Opt-out, also dass die Versicherungsverträge so gestaltet sind, dass sie erstmal standardmäßig alle den Hochwasserschutz drin haben. Und der Versicherungsnehmer muss dann aktiv sagen, nee, ich möchte das nicht. Und dann auch vielleicht aufgeklärt werden darüber, dass dann das Hochwasser natürlich dann nicht versichert ist. Und das versuchen schon tatsächlich manche Versicherungsunternehmen seit kurzer Zeit, seit diesem Jahr, soweit ich weiß. Und wenn sich die Versicherungswirtschaft hier vielleicht abstimmen würde und das gemeinsam einführen wollen würde, wäre das vielleicht ein allererster Schritt, der relativ wenig Staatseingriff erfordern würde.
Ja, finde ich prinzipiell immer gut. Also meine Podcast-Hörer wissen, ich bin nicht so ein großer Fan von Staatseingriffen, aber ich finde eigentlich, wenn ich so zuhöre, dass dort das Modell, was Sie, glaube ich, auch in einem Paper vorgeschlagen haben, eigentlich schon das Beste ist. Sie sagen, wir machen eine Pflichtversicherung. Die Pflichtversicherung geht bis zu einem Betrag wie 100.000 Euro. So ungefähr, in der absoluten Höhe und gleichzeitig ist sie begrenzt auf 50% des Schadens. Da hat man im Prinzip zum einen einen Anreiz zu sagen, ich habe eine private Versicherung, ich habe aber vielleicht auch einen Anreiz, durch bauliche Maßnahmen dafür vorzusorgen, dass beim nächsten Mal der Schaden geringer ist. Ja, das ist eigentlich genau. Vernünftig. Mhm. Und ich hätte sicherlich dann zumindest die theoretische Chance, dass die Politiker beim nächsten Großereignis sagen, wir haben diese Versicherung, dafür ist sie da, es gibt keine weiteren Maßnahmen unsererseits. Ist das so, dass wir es realistisch sehen oder sagen Sie nach dem Motto, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren damit, ich sehe das auch das Risiko, aber ich glaube nicht, dass es da eine grundlegende Änderung geben wird in Deutschland, weil das einfach den Konsens dazu nicht gibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, fällt ein bisschen außerhalb meiner meiner Einschätzungsfähigkeit, was jetzt gerade politisch möglich ist. Das ist gerade sehr viel in Bewegung. Ich war, habe mich gestern ein bisschen gewundert, wie stark schon das Thema Pflichtversicherung in der Diskussion war, auch bei Politikern, und wie positiv auch manche Politiker auch aus verschiedenen Parteien darüber gesprochen haben. Das hat mich vor einer Woche, habe ich das damit überhaupt nicht berechnet. Deswegen ist es schwierig, gerade eine Prognose zu stellen, in welche Richtung es geht. Aber aus meiner Sicht ist es erstmal nötig, hier die verschiedenen Optionen aufzuzeigen und die Folgen und die Vor- und Nachteile jeweils aufzuzeigen und zu zeigen, was, wenn wir was erreichen wollen, zum Beispiel Existenzsicherung von Haushalten, dann wären diese Möglichkeiten da, zum Beispiel diese Basispflichtversicherung, die Sie gerade oder die ich auch früher skizziert habe.
Mich würde interessieren, was sind denn die kommenden Themen? Jetzt haben wir gesprochen über Hochwasser und Starkregen. Gibt es da noch weitere Umweltthemen, die quasi kostenrelevant werden in den kommenden Jahren, wo wir eigentlich heute schon vorsorgen sollten, damit wir nicht beide in 10 Jahren einen Podcast machen zu einem anderen traurigen Ereignis und wiederum die Frage aufwerfen, warum haben wir dafür nicht richtig vorgesorgt?
Hochwasserthematik ist immer noch ein wichtiges Thema, auch für langfristige Investitionen. Weitere Themen aus Klimafolgen und Klimaanpassungssicht ist für private Haushalte ganz eindeutig die Hitzeproblematik. Also das ist auch ein sozialpolitisches Thema. Also gerade in Städten gibt es doch viele Haushalte, die einkommensschwach sind und dann in Gebieten leben, die tatsächlich hitzegefährdet sind, zum Beispiel, weil sie im Dachgeschoss leben von großen Gebäuden und oftmals eine schlechtere körperliche Konstitution haben und damit viel vulnerabler sind gegenüber Hitzeschäden. Und das ist auch ein Thema, womit ich mich ein bisschen beschäftige mit Befragungen und da dann zeige, welche Einkommensschichten haben denn welche Hitzeschutzvorsorgemaßnahmen getroffen und wo leben die? Leben die in hitzegefährdeten Gebieten und nicht oder nicht? Und also Hochwasser und Hitze sind, wenn man Privathaushalte betrachtet, in Deutschland die beiden Gefahren vom Klimawandel. Langfristige Vorsorge ist ganz wichtig, dann nebenbei noch bei Forstwirtschaft, weil es dort eben einfach viel zu so lange Wachstumszyklen gibt. Dann müsste man eigentlich heute das Klima in 30, 40 Jahren oder noch länger betrachten, um da effiziente Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ja, das ist heute ein wichtiges Thema.
Wenn wir die deutsche Diskussion verfolgen, jetzt auch gerade die Reaktion der Politiker auf die tragischen Ereignisse mit dem Hochwasser, dann wird sehr viel gesagt, wir müssen jetzt mehr tun für Klimaschutz. Und ich bin jetzt, meine Hörer, ich sehe manchmal skeptisch, aber im Prinzip bin ich nicht gegen Klimaschutz. Nur ist natürlich so, das wirkt sehr indirekt, das wirkt sehr langfristig und vor allem, wenn im Rest der Welt nichts getan wird, ändert es am Klima nichts. Dann haben wir zwar ein bisschen was getan, aber das Klima ändert sich nicht. Haben wir zu wenig in Deutschland einen Fokus auf die Klimawandelfolgenbewältigung?
Ja, das ist so ein bisschen immer die Frage, welches Thema gerade im Vordergrund ist. Also jetzt gerade ist natürlich das Thema Klimafolgen und Anpassungen vorne wegen des Ereignisses. Das wird sich auch wieder ändern. Und insgesamt ist aber meine Ansicht, wir müssen einfach an beiden arbeiten, an Klimaanpassung und CO2-Vermeidung. Man könnte auch vielleicht den Standpunkt vertreten, Deutschland ist im internationalen Maßstab eher der Verschmutzer und gar nicht so stark wie andere Länder vom Klimawandel betroffen. Das stimmt ja auch. Insofern könnten manche die Meinung vertreten, Deutschland muss sich politisch eher, wenn es die Wahl hat, mehr um Vermeidung von CO2 kümmern als um Klimaanpassung. Aber es ist eben beides notwendig. Es geht gar nicht ohne das andere. Also ja, es ist natürlich immer ein ökonomisches Dilemma, die Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen. Sind sie wirksam auf globaler Ebene oder nicht? Das ist Thema vieler meiner Kollegen hier im ZTW, die sich um dieses Thema sehr, sehr gut kümmern. Aber ich finde eben, man muss beides immer zusammendenken, auch aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Vermeidung und Anpassung.
Herr Dr. Osberghaus, haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich möchte mal den Plädoyer nochmal verstärken. Eine intelligente Pflichtversicherung mit einer Umverteilungskomponente, aber auch eine Anreizkomponente für Selbstvorsorge oder eben auch, um einzusehen, dass an bestimmten Orten in heutiger Zeit man lieber keine Bauwerke mehr errichtet. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Quintessenz davon. Ich hoffe sehr, dass das erhört wird, dass es nach der Bundestagswahl dann nicht wieder Vergessenheit geraten wird, damit wir nicht diese Bilder wieder haben. Wir wollen die Bilder sowieso nicht mehr haben. Wir wollen, wenn wir die Bilder haben, wollen wir sie verbunden haben mit der Aussage, gut, dass wir die Versicherung haben, die Versicherung bezahlen und ich muss jetzt nicht den wie soll ich sagen, den großzügigen Gönner geben als Politiker, der das Steuergeld, also das Geld anderer dazu verwendet, jetzt hier rettend einzugreifen. Und wie gesagt, das Gespräch haben wir geführt im vollen Eindruck, dass wir natürlich mit den Gedanken sind bei den Betroffenen und natürlich voll verstehen, dass wir im konkreten Fall jetzt helfen. Wir wollen nur in Zukunft ein besseres System. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Ja, genau so ist es. Genau. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Sowohl Herrn Dr. Osberghaus als auch mir ist natürlich klar, dass angesichts der aktuellen Schäden und der erheblichen Verluste auch am Menschenleben, das ein schwieriges Gespräch ist, so rational zu sagen, wie kann man die richtigen Anreize setzen. Also wie gesagt, das soll jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise hier die Rettungsbemühungen in Kritik setzen. Im Gegenteil, das ist vollkommen richtig, jetzt zu helfen und vor allem auch solidarisch zu helfen. Die Frage in der Tat ist für mich, wie können wir in Zukunft zu einer besseren Lösung kommen und zu einer gerechteren Lösung kommen. In der Tat spricht viel für die von Dr. Osberghaus vorgestellte Lösung einer Pflichtversicherung für Grundschäden, also gekappt bei 100.000 Euro, mit einer ganz klaren erheblichen Selbstbeteiligung. Er spricht dafür 50%. Und dann haben wir im Prinzip einen Anreiz eben, dass man zum einen, dass alle solidarisch versichert sind, aber zum anderen eben auch ein Bewusstsein da ist, dass es erforderlich ist, sich darüber hinaus zu sich selbst zu versichern. Und flankierend dazu finde ich das im Gespräch auch angesprochene Modell der USA sehr interessant, dass man unter Umständen, was die Beiträge betrifft, etwas differenziert nach dem, ich sage mal, Ertüchtigungsstatus einer Kommune. Weil in der Tat eine Kommune durch ihre entsprechenden Maßnahmen auch dazu beitragen kann, dass eben Hochwasser, aber auch Starkregenschäden nicht so groß ausfallen. Und diesen Anreiz brauchen wir, gerade dann, wenn wir wirklich glauben, dass in den kommenden Jahren die Häufigkeit derartiger Ereignisse, wie von einigen prognostiziert, zunehmen wird. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat in dieser Woche 5 Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte definiert. Und die leuchten eigentlich ein. Das erste Prinzip ist, Frühwarnsysteme zu verbessern und den Bevölkerungsschutz stärken. Ich glaube, angesichts des Versagens bei genau diesem Aspekt, nämlich bei der Warnung und beim Schutz der Bevölkerung, unterstreicht das, hier müssen wir mehr tun. Und es zeigt auch wiederum an einer anderen Stelle erneut, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht ausreichend in die öffentliche Infrastruktur investiert haben. Also hier gibt es einen Handlungsbedarf, der ist unstrittig. Und das sollte jetzt auch gemacht werden. Der zweite Punkt, den die Forscher anführen, ist das Thema der Auffangmöglichkeit für Wasser. Das bedeutet, neben den etablierten Schutzlösungen wie Deichen, Mauern, dass es eben auch darum geht, Schwämme zu konzipieren, so nennen das die Forscher, die den Wasserrückhalt erleichtern. Zum Beispiel durch Flussauen, durch Wald- und Agrarlandschaften, die geflutet werden können, aber auch in den dichter besiedelten Bereichen durch zusätzliche Grün- und Freiflächen. Das heißt, wir brauchen ein Konzept zum Umbau unserer Städte und Gemeinden, um diese quasi klimawandelresistenter zu machen. Auch das leuchtet ein. Der dritte Punkt ist die Forderung, dass die kritische Infrastruktur robuster ist. Das heißt, dass wir nicht nach einem Starkregen, nach einer Flut kein Handynetz mehr haben, keinen Strom mehr haben, keine Wasserversorgung mehr haben. Das heißt, alles das, was das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft ausmacht, muss, zitiere die Forscher, so konzipiert werden, dass sie auch in extremen Wetterlagen funktionieren und entsprechende Rückfalloptionen erlauben. Der vierte Punkt ist die Klimasicherheit von Gebäuden. Das gilt natürlich für Neubau, aber auch für die Sanierung im Bestand, dass man bereits berücksichtigen muss, ob diese Immobilie am richtigen Standort sitzt, ob diese Immobilie entsprechend richtig gesichert ist und auch das eine berechtigte Forderung, die ja auch im Gespräch mit Dr. Osberg durchklang, bereits bei Bauanträgen und vielleicht auch schon beim Kauf von Grundstücken sollte bereits systematisch über die entsprechenden Risiken bezüglich Starkregen oder Hochwasser aufgeklärt werden. Das heißt, wir müssen generell diese Fragen aktiv abfragen und müssen dort im Prinzip für Transparenz bei allen Entscheidungsträgern sorgen. Der fünfte und letzte Punkt ist, dass man sagt, wir müssen das natürlich konsequent umsetzen. Das gilt übrigens ja nicht nur beim Thema Klimaschutz, das gilt, glaube ich, bei allen Themen dieser Fragestellung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir brauchen im Prinzip bessere Planung und wir brauchen auch im Prinzip eine Kooperation. Also ich bringe hier das Beispiel, dass zum Beispiel bei der oben am Flusslauf gelegenen Gemeinden bereits Überflutungsgebiete ausweisen und sichern, damit quasi an Gemeinden, die weiter unten am Flusslauf liegen, diese Überflutungen ausbleiben. Das alles muss geplant werden. Das ist immer schon auf der Agenda gewesen. Aber ich glaube, die Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir hier entsprechenden Handlungsbedarf haben, um als Gemeinwesen resistenter zu werden gegenüber den Anforderungen des Klimawandels. Ich finde, in Summe ist es eine wichtige Diskussion, die in der Öffentlichkeit in Deutschland eine zu geringe Aufmerksamkeit bekommt. Das haben wir auch gesehen bei den Reaktionen der Politiker, die alle gesagt haben, jawohl, wir müssen jetzt mehr gegen den Klimawandel tun. Dabei wissen wir aber, dass selbst wenn wir viel tun, dass dieses Klima ein Weltklima ist und wir abhängig davon sind, dass andere das auch tun, da gibt es große Fragezeichen, wo eben die Vorbildfunktion Deutschlands, wie Hörer meines Podcasts wissen, ja vor allem auch darin liegt, dass wir etwas tun, was funktioniert und was unseren Wohlstand nicht gefährdet. Aber das andere große Thema ist eben auch die Anpassung an den Klimawandel. Und Dr. Ostbergshaus hat es ja im Gespräch auch erwähnt, zum Beispiel das Thema, wie gehen wir mit Hitzewellen um. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass hier eben die Diskussion in Deutschland balancierter wird. Das heißt, nicht gegen Klimaschutz, aber vielmehr auch zum Thema, wie passen wir uns auf das an, was ohnehin nicht mehr zu verhindern ist. Kommen wir zu den Hörerfragen. So schreibt mir Jürgen Brunner.
Hallo, Herr Dr. Stelter. Mir fiel schon immer auf, dass Sie beim Thema Vermögen sehr kleinteilig argumentieren und eher auf der Seite der Besserverdienenden stehen. Abgesehen davon, dass viele Sozialabgaben gedeckelt sind, also ab einem bestimmten Einkommen prozentual abnehmen, geht es mir vor allem um die wirklich Reichen, also welche, die aus ihren Kapitaleinkünften das verdienen, was ein Arbeiter oder Angestellter, der in der realen Wirtschaft sein Leben lang arbeitet, niemals annähernd erreichen wird. Mit Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus einer Erbschaft hat man im Besteuerungszeitraum nichts produktiv geleistet. Warum kann man das nicht höher besteuern? Kein Reicher müsste bei höheren Abgaben auf irgendetwas Lebensnotwendiges verzichten. Der Staat muss dafür bei der Sicherheit und bei der Gesundheit sparen. Das kann nicht sein. Die privaten Vermögen sind doch höher als die Staatsschulden Deutschlands. Das Geld ist da, es ist nur leider schlecht verteilt. Mit einer besseren Umverteilung müssten viele Probleme zu lösen sein. Warum sehen Sie das Thema nicht aus einer größeren Perspektive?
Tja, nun würde ich natürlich behaupten, ich sehe die Themen eigentlich schon aus einer relativ großen Perspektive. Zum einen, weil ich darauf hinweisen würde, dass natürlich der Staat nicht an Sicherheit und Gesundheit hätte sparen müssen, sondern das war eine politische Entscheidung. Wir haben in den letzten Jahren ja absolut und relativ stark steigende Staatseinnahmen gehabt. Also absolut einfach deshalb, weil die Wirtschaft stark gewachsen ist und relativ, weil die Abgabenquote in der Zeit auch noch gestiegen ist. Und wie ich bereits mehrfach in meinem Podcast ausgeführt habe, sind ja die Zinsausgaben deutlich gesunken und auch die Ausgaben für Arbeitslosigkeit. Das heißt, der Staat in Deutschland hat in den letzten Jahren Hunderte von Milliarden zusätzlich zur Verfügung und hat aber dann politisch entschieden, das Geld nicht für Sicherheit oder eben für Krankenhäuser auszugeben, wobei es nicht ganz so stimmt, weil in der Tat im Bereich Gesundheit die Ausgaben schon vor Corona deutlich gestiegen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ein Reicher kann abgeben, der ist immer noch reich, das kann man argumentieren. Die Frage ist natürlich immer, was steckt dahinter? Und ich würde zum Beispiel bei dem Thema, dass das so Einkünfte sind, die leistungslos sind, würde ich schon ein Fragezeichen dran stellen. Ich habe es ja letzte Woche im Podcast besprochen. Es gibt aber auch Studien, die einfach zeigen, auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die nun nicht gerade den Ruf haben, dass sie besserverdienerfreundlich wären, dass es eben so ist, dass die Reichen in Deutschland überwiegend Unternehmen besitzen und auch unternehmerisch tätig sind. Das heißt, sie haben da schon einen Beitrag geleistet. Sie haben dahinter zwar ein Kapitaleinkommen, in dem ein Gewinn ausgeschüttet wird aus der Unternehmung, aber dafür müssen sie etwas tun und dafür schaffen sie auch Arbeitsplätze, sie geben anderen Menschen Arbeit, das muss man im Hinterkopf haben. Und vor dem Hintergrund ist das so eine falsche Vorstellung, dass man da im Prinzip nur auf dem Sofa sitzt und die Schecks reinkommen. Es ist überwiegend, solche Fälle gibt es sicherlich auch, aber es ist überwiegend, ist doch mit unternehmerischer Tätigkeit verbunden. Und deshalb hat der Staat hier, die Politik hier ja auch in den letzten Jahren immer wieder zurückgeschreckt davor, die Unternehmen höher zu besteuern, sei es bei einer Erbschaftssteuer eben, da gibt es diese Ausnahme, oder eben auch bei Vermögenssteuern. Und das ist eine Gratwanderung. Das könnte man sagen, gut, man könnte hier auch eine Besteuerung machen. In meinem Buch schlage ich ja zum Beispiel vor, dass wir im Prinzip alle 33 Jahre einen Erbgang simulieren und quasi die Unternehmen dann jedes Jahr ein 33stel der denkbaren Erbschaftssteuer einfach berechnet zahlen müssten, dann hätten wir die Gleichheit hergestellt. Aber das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, das kann man so machen. Es wird vielleicht dem Hörer nicht ausreichen als radikale Maßnahme genug. Aber ich glaube in der Tat, dass es eben nicht so ist, dass es auf der einen Seite die Reichen gibt, die nichts tun, auf der anderen Seite die nicht so Reichen, die dann arbeiten müssen. Letzter Gedanke nochmal dazu. Was sicherlich ein Problem ist, ist in der Tat die Grenzbelastung mit den Steuern, bei der Einkommensteuer und bei den Abgaben. Und in der Tat, auch das zeigen Studien, verläuft diese Kurve sehr flach. Es gibt so einen Anstieg, also wenn man mehr verdient, zahlt man auch mehr. Aber bei den ganz, ganz Top-Einkommen bricht es wieder ab, geht es wieder runter, einfach deshalb, weil dann eben die Sozialversicherungsgrenzen wirksam werden und quasi auf diese Art und Weise die Abgabe zurückgeht. Also man könnte sich natürlich überlegen, die Beitragsvermessungsgrenze abzuschaffen oder anzuheben. In meinem Buch schlage ich ja vor, dass wir im Prinzip in die Richtung gehen, sage aber auch gleichzeitig, dass natürlich dann auch es Zuschüsse geben muss für jeden. Da muss ich nämlich wissen, wenn man in die Sozialversicherung einzahlt, dann ist es natürlich so, dass man auch Ansprüche damit generiert. Es ist ja nicht nur so, dass man was bezahlt, sondern es gibt auch Ansprüche. Und man natürlich balancieren. Ich glaube, man kann ein Modell machen, wo man bestimmte Dinge eben sauberer strukturiert, indem man zum Beispiel sagt, alle zahlen einen bestimmten Prozentsatz ein in die Sozialversicherung, kriegen aber auch umgekehrt etwas zurück. Das heißt, ein Privatversicherter würde dann einen Zuschuss für seine eigene Privatversicherung wiederbekommen vom Staat. Nur dann ist es balanciert. Auch das führe ich im Buch aus, geht jetzt ein bisschen zu weit an dieser Stelle. Man kann es umbauen, man kann die Kurve anders gestalten, sollte man meines Erachtens auch. Aber das Ganze eigentlich aufkommensneutral oder um noch besser zu sein, eigentlich aufkommensreduzierend. Man sollte eigentlich bewusst sagen, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass wir in der Eurozone mit anderen in einem Boot sitzen, die deutlich höhere Schulden haben, dass wir eben hier nicht weiter die Steuer- und Abgabenbelastung nach oben ziehen, sondern wir sollten das Steuersystem umbauen, aber so, dass wir im Prinzip das umverteilen, wer welchen Beitrag leistet, aber die Gesamtbelastung sollte in Deutschland sinken. Und dann, glaube ich, wäre das auch besser vertretbar und auch durchsetzbar politisch, wenn man sowas machen möchte. Und generell bin ich der Auffassung, dass egal, was man macht, man sollte von jedem zusätzlich verdienten Euro immer mehr als die Hälfte behalten dürfen. Das fände ich gut vom Anreiz her, ansonsten finde ich das problematisch. Da kann man drüber philosophieren. Ich persönlich würde jetzt meine Perspektive jetzt nicht als kleinteilig darstellen. Ich glaube einfach nur, dass es sich lohnt, die Pros und Cons abzuwägen. Und wie dargelegt im Podcast letzte Woche, ist das mit dem Arm und Reich eben auch bei den Daten nicht immer eine ganz einfache und klare Sache. Andreas Lamm hat mir auch geschrieben.
Sehr geehrter Herr Stelter, was ich in Ihrem Podcast vermisse, ist, dass viele Menschen überhaupt kein Vermögen bilden wollen. Ist auch verständlich bei der Show des kümmernden, umsorgenden und allmächtigen Staates. Der Staat suggeriert, dass er sich um die Zukunft kümmert, Grundrente, Grundsicherung, Recht auf Wohnen. Da ist man doch verleitet, im Jetzt zu leben. Sprich, am Monatsende ist das Konto auf Null, Vermögen auch auf Null, Investitionen auf Null. Hier würde ein steuerfreies Rentenansparkonto helfen. Es gäbe einen Anreiz zur Vermögensbildung und würde nicht nur zu mehr und gleicheren Vermögen führen, sondern auch zu mehr Unternehmertum. Zusätzlich zur staatlichen Rente eine deutliche Verbesserung.
Eine gute Idee. Meine Idee gibt es in Schweden. In Schweden gibt es ja genau diese Aktienrente, wo die Bürger 2% ihres Einkommens pro Monat in so einen staatlich organisierten Aktiensparplan investieren müssen. Ich finde generell, wir sollten in der Tat in diese Richtung gehen. Ich meine, ein radikaler Vorschlag ist ja, jedem Bürger 25.000 Euro zu schenken in so einen so organisierten Fonds, der dann global diversifiziert investiert. Das wäre genau das Richtige. Also vor dem Hintergrund bin ich ganz klar der Meinung. Jetzt ist es so, wenn der Staat das alles tut, wenn der Staat eben den Eindruck erweckt, dass er sich um alles kümmert und auch eben für billige Wohnungen sorgt, ist in der Tat der Anreiz, Vermögen zu bilden, deutlich gemindert. Man muss nicht mehr sparen, das ist ökonomisch rationales Verhalten, weil man eben quasi über die Sozialversicherung ja spart oder über die Tatsache, dass man eben Bestandteil der deutschen Gesellschaft ist. Und das ist in der Tat meines Erachtens ein Problem. Man kann sagen, man geht in diese Richtung. Nur wenn man in diese Richtung geht, dann sollte man nicht auf der anderen Seite die Vermögensungleichheit beklagen. Wenn man Vermögensungleichheit beklagt, muss man sagen, jawohl, dann bilden wir auch mehr Vermögen, wir sorgen für mehr Selbstvorsorge. Aber es passt halt nicht zusammen zu sagen, auf der einen Seite, wir sichern alles ab, was rational ökonomisch dazu führt, dass man nicht mehr sparen muss. Und dann darüber klagen, dass die Vermögen entsprechend ungleich verteilt sind. Insofern gute Idee. Und das kann ich jetzt schon verraten, im einen oder anderen Wahlprogramm wird die zumindest auch mal angesprochen. Also vor dem Hintergrund, vielleicht haben wir die Chance nach der Bundestagswahl, dass es dann in diesem Gebiet zumindest Fortschritte gibt. Führt mich zum letzten Hörer für heute, nämlich zu Henning Gebhardt.
Lieber Herr Stelter, während ich an vielen Stellen kritisch gegenüber Ihren Positionen bin, zum Beispiel Schutz alter Industrien beim Klimawandel, finde ich Ihren letzten Podcast brillant. Auch Ihren Lösungen stimme ich zu. Sie wissen ja, dass ich seit Jahren mehr Aktiensparen fordere. Mir fehlt aber ein Punkt: massive Investments in Bildung. Ohne Bildung wird unsere Schere in der Gesellschaft weiter auseinandergehen. Hier sind Steuern am besten investiert und hier wirkt auch eine Umverteilung am besten, um wieder mehr Durchlässigkeit und Chancengleichheit zu erreichen. Gerade hier versagt der Staat, wie man in der Corona-Krise sehen kann. Das wird dazu führen, dass mehr Menschen abgehängt werden und in Hartz IV landen. Fazit für mich: Ja, man muss in Aktien sparen. Ja, man sollte vor allem junge Unternehmerinnen fördern, aber vor allem massiv in Bildung in den Schulen investieren.
Ja, großer Konsens. Ich meine, ich habe es diesmal nicht im Podcast letzte Woche nicht explizit angesprochen, aber natürlich müssen wir mehr in Bildung investieren. Wobei man sagen muss, wir geben pro Kopf schon relativ viel Geld aus für Bildung. Das hat also auch wieder was damit zu tun, wie wir es ausgeben. Also nicht nur die Frage, viel Geld zu nehmen, sondern auch die Frage, wofür geben wir es dann aus? Und hier haben wir in der Tat einen entsprechenden Handlungsbedarf und vor allem haben wir auch einen Bedarf, an Inhalten zu arbeiten. Das gilt zum Beispiel zu dem Thema der Finanzbildung. Auch das hatten wir im Podcast bereits einige Male, dass Österreich beispielsweise in Finanzbildung investieren möchte, dass die Kinder bereits in der Schule, die Jugendlichen in der Schule bereits über finanzielle Dinge aufgeklärt werden und da etwas lernen. Und das sollten wir natürlich in Deutschland dringend tun. Das ist eines meiner Hauptthemen, dass gerade auch in Deutschland Wirtschaft nicht stattfindet in den Schulen. Und wenn es stattfindet, dann klischeehaft. Ich erinnere an die Broschüre zum Thema Wohnungsmarkt, wo der Vermieter im Nadelstreifenanzug mit Krawatte und fetter Zigarre und dickem Bauch abgebildet wird. Und dann, wenn es um die Maßnahmen zur Bewältigung von Wohnungsknappheit und hohen Mieten geht, alles auftaucht, nur nicht bauen. Aber Mietendeckel und Ähnliches wird dort zelebriert. Das heißt, wir haben in der Tat ein Thema und dieses Thema ist eben nicht nur ein rein finanzielles, sondern inhaltliches. Aber ich bin ganz klar dabei, dass hier ein großes Problem besteht. Und wenn wir dann sehen, dass wir im Prinzip eine Politik verfolgen, die den Anteil der Akademiker um jeden Preis nach oben treibt, und wir gleichzeitig eine wahre Inflation haben an Einser-Abitur-Noten, und zwar nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern eigentlich fast deutschlandweit, wo man sich die Frage aufwerfen kann, ob die heutigen Jahrgänge wirklich so viel besser geworden sind oder ob es nur einem Absenken der Standards liegt. Und dann kann man schon die Frage aufwerfen, sind wir auf dem falschen Weg? Und ich würde sagen, sind wir definitiv. Ich persönlich glaube in der Tat, wir brauchen eine qualitative Aufwertung der Bildung. Wir brauchen auch wieder eine qualitative Aufwertung der dualen Ausbildung. Denn ganz ehrlich, Handwerk hat goldenen Boden. Nicht immer ist ein Studium der richtige Weg. Wir sollten gerade auch mit Blick auf den demografischen Wandel viel mehr wieder gute Handwerker ausbilden. Dann hätten wir in der Tat die Grundlage gelegt für mehr Vermögen für alle in Deutschland. Und das wäre mein großer Appell, dass wir in diese Richtung weitergehen, auch nach der Bundestagswahl etwas passiert. Allerdings muss ich ganz klar sagen, meine persönliche Hoffnung, dass es hier zu einer Besserung kommt, ist sehr gering. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Nächste Woche, das kann ich schon verraten, verfolgen wir das Thema des Kampfes gegen den Klimawandel nochmal vertiefter. Ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner und es geht darum, gibt es nicht einen besseren Weg zum Klimaschutz in Deutschland, der vor allem die von mir immer wieder geforderten Grundsätze von Effizienz und Effektivität berücksichtigen? Den gibt es und ich spreche mit jemandem, der seit Jahren aktiv und erfolgreich genauso handelt und werfe die Frage im Gespräch auf, warum lernt man wieder nicht von ihm? Und das ist das Große oder von ihm oder von dieser Initiative. Und das ist wieder das große Motto in Deutschland. Wir lernen nicht von dem, was im Land passiert. Wir lernen schon gar nicht von, was im anderen Land passiert. Und das ist sehr schade. Und ich hoffe, dass wir damit einen Beitrag leisten können für eine bessere Zukunft. Diese Woche, wie gesagt, der Appell am Abschluss. Prüfen Sie Ihre Versicherung, prüfen Sie Ihre Elementarschadenversicherung, prüfen Sie, ob es sich lohnt, sich zu versichern. Und darüber hinaus natürlich der Appell an die Politik, lasst uns endlich in diese Richtung gehen, eben eine richtige Versicherungslösung für Hochwasser- und Starkregenschäden zu etablieren. Denn es mag zwar schöne Bilder für die Politik geben, in Anführungsstrichen schöne Bilder, man kann sich profilieren als Retter, aber das ist nicht das, was ein Land wie Deutschland dauerhaft so betreiben sollte. Ich finde, da können wir lernen von anderen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche, Ihr Daniel Stelter.
Schreiben Sie uns unter podcast@think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.